Schönen guten Morgen. Ich war als Jugendlicher mal mit einem Freund mit dem Fahrrad unterwegs. Wir sind da im Dunkeln durch den Wald gefahren. Rückwegs sind wir den gleichen Weg zurück. Wir sind da ins Nachbardorf zu McDonald's gefahren. Und dann eben durch den Wald, es wurde langsam schon dunkel. Und wir waren uns nicht so ganz sicher über den Weg. Im Hinweg ging es noch, da war es noch ein bisschen heller, auf dem Rückweg war es dann schon schwieriger und wir wollten ja den Weg finden, den wir vorher gegangen sind. Und irgendwann wurde der Weg dann aber immer weniger gut befahrbar. Da haben wir überlegt, war das jetzt hier richtig? Naja, schauen mal, fahren wir weiter. Aber dann wurden die Gräser und die Sträucher auf dem Boden immer größer. Das hat sich nicht gut angefühlt. Nein, das ist nicht der richtige Weg. Sollen wir zurück? Aber finden wir den Weg zurück überhaupt? Wie gesagt, es wurde immer dunkler. Oder kommen wir jetzt auch, wenn wir diesen Weg einfach weitergehen, kommen wir dann irgendwann wieder auf den richtigen Weg zurück? Und wir sind da bestimmt 30 Minuten rumgeirrt. Und dann haben wir dann aber doch irgendwann wieder den richtigen Weg gefunden. Ich weiß nicht, ob wir zurück sind oder weiter. Und sind dann auch gut wieder zu Hause angekommen. Und ich weiß die Stelle noch bis heute, wo es letztendlich sich entschieden hat, dass wir den falschen Weg gegangen sind. Also die Kurve haben wir verpasst und sind einfach geradeaus weitergefahren, was der falsche Weg war. Ich kenne die Stelle, ich weiß ganz genau noch, wo wir da falsch abgebogen sind. Wir haben den guten, den richtigen Weg verlassen und dann wurden die Schwierigkeiten immer größer, immer tiefer ging es rein. Und so etwas Ähnliches sehen wir heute im Text von heute. Und da geht es darum, den Weg der Verheißung nicht zu verlassen. Sonst werden die Schwierigkeiten immer größer. Und das sehen wir im Leben von Abraham, Sarah und ihrer Magd Hagar. Und dazu lese ich aus 1. Mose, Kapitel 16. Und Sarai, Abrams Frau, gebar ihm keine Kinder. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, deren Name war Hagar. Und Sarai sagte zu Abram, siehe doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Geh doch zu meiner Magd ein, vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Und Abram hörte auf Sarais Stimme. Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre Magd, die Ägypterin Hagar, nachdem Abram 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte. Und sie gab sie, Abram, ihrem Mann, ihm zur Frau. Und er ging zu Hagar ein und sie wurde schwanger. Als sie aber sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Und Sarai sagte zu Abram, das Unrecht an mir liegt auf dir. Ich selbst habe meine Magd in deinen Schoß gegeben und nun, da sie sieht, dass ich schwanger bin, bin ich gering in ihren Augen. Dass sie schwanger ist, bin ich gering in ihren Augen. Der Herr richte zwischen mir und dir. Und Abram sagte zu Sarai, siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Mach mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Als Sarai sie aber demütigte, da floh sie vor ihr. Und der Engel des Herrn fand sie, die Hagar, an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Und er sprach, Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Und sie sagte, Frau Sarai, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hand, unter ihre Hände. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so sehr mehren, dass man sie nicht zählen kann vor Menge. Und der Engel des Herrn sprach weiter zu ihr, siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismael geben. Denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Und er wird ein Mensch wie ein Wildesel sein. Seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn. Und allen seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte. Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sagte, habe ich nicht auch hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nennt man den Brunnen Ber Lachai Roi. Siehe, er ist zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar dem Abram einen Sohn. Und Abram gab seinem Sohn, den Hagar geboren hatte, den Namen Ismael. Und Abram war 86 Jahre alt, als Hagar dem Abram Ismael gebar. Soweit das Wort Gottes. Ich würde gerne noch einmal beten. Gott, du bist es, von dem wir hier lesen. Du bist es, der in diese ganze Situation eingegriffen hat, der da nicht fern war. Du hast Hagar gesehen, hast dich ihr angenommen, hast alles andere gesehen, was dort passiert ist. Und du bist es, der seine Pläne in all dem hat. Du bist es, der wirkt, der sich verherrlicht, der Gutes schenken will, der Gutes schenken wird. Und das bitten wir dich auch für uns, dass du uns ansiehst in unserer Not, in unseren Schwierigkeiten, dass du dich über uns erbarmst, dass du kommst, dass du uns begegnest, dass du uns Mut gibst, dass du uns Perspektive gibst, dass du uns zeigst, was unsere Aufgaben sind, was unsere Aufträge sind. Bitte rede du zu uns, bitte hilf uns zu hören, hilf uns zu sehen, dass du uns siehst, hilf uns deinen Plan mit uns zu erkennen und darauf zu gehen. Und in all dem, dass wir sehen dürfen, dass es sich lohnt, dass du Gutes wirkst, dass Gutes daraus entsteht. Ja, danke, dass wir auf dich vertrauen dürfen. Danke, dass du mit uns bist. Danke, dass du unser gemeinsamer Herr und Heiland bist. Wir loben und preisen dich dafür. Amen. Also wir haben einen Weg der Verheißung. Und der wird hier verlassen. Und dann haben wir bei all dem hier erstens schädliche Unreife von allen Beteiligten. Wir haben zweitens die Leidtragenden, auch alle Beteiligten. Und wir haben drittens Gottes so unglaubliche Fürsorge. Also wir sehen als erstes bei allen Beteiligten eine schädliche Unreife. Und das ist unser erster Punkt. Und das fängt hier mit Sarah und Abraham an. Bei denen, die es eigentlich am besten wissen sollten. Am besten wissen müssten. Sie, Abraham und Sarah, sie sollten ja ein neues Volk begründen, das Volk Gottes, dieses Ehepaar. Sie hatten eine Verantwortung als Stammeseltern. Sie sollten Führungspersönlichkeiten sein, auch Sarah. Und auch sie wird im Neuen Testament dann später positiv gewürdigt. Hier haben sie ordentlich daneben gegriffen. Warum? Sie wollten ein bisschen nachhelfen, die Sache, die Gott verheißen hatte, beschleunigen. Sie mussten jetzt lang genug warten. Gott hatte ihnen verheißen, ihr werdet einen Nachkommen haben. Ihr werdet sogar mal richtig viele Nachkommen haben. Und sie sehnten sich danach, nach Gottes Verheißung, nach einem Kind, weil Gott das gesagt hat. Und auch weil das an sich schon schön ist und weil damals auch das Prestige an Kindern hing. Und im letzten Kapitel hatte Gott aber doch nur zu Abraham gesagt, der aus deinem Leibe hervorgeht, der wird dich beerben. Vielleicht ist die Lösung ja ganz naheliegend. Wir zeugen mit Hagar Kinder für uns. Und das war damals üblich. Die Kinder von den Sklaven, die galten als die eigenen Kinder. Deshalb sagt Sarah ja auch, vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Vielleicht bekomme ich durch sie ein Kind. Es gilt dann ja eh als meins. Solange Abraham der leibliche Vater ist, stimmt es doch mit Gottes Verheißungen überein. Aber es war nicht in Ordnung. Gott hat die Einehe gewollt, Monogamie. Und man sieht hier, was für Schwierigkeiten daraus erwachsen. Es war die falsche Entscheidung. Es war Gottes gegen Gottes Gebote und es war nicht im Vertrauen auf seine Verheißung. Sie hätten warten sollen. Sie hätten beten sollen, damit zu Gott kommen. Und Sarah wusste ja schon, dass es irgendwie was mit Gott zu tun hat. Der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre, sagt sie. Aber warum dann nicht beten und mit ihm drüber reden, anstatt zu sagen, ich habe eine Lösung für das Problem. Und dann habe ich das Ergebnis, das ja auch Gott will. Das wird doch funktionieren. Ich vertraue darauf, dass es funktionieren wird. Aber geht es darum, dass Dinge einfach nur funktionieren? Geht es darum, nur das Ergebnis zu haben? Selbst wenn es vielleicht auch das Ergebnis ist, das Gott langfristig auch will? Nein, sie hätten ausharren sollen. Sie halten nicht aus im Vertrauen, dass Gott selbst handeln wird. Und es reicht, wenn sie dabei rechtschaffend bleiben. Sie sollten nicht mit falschen Mitteln das erreichen, was Gott möchte. Sie greifen zu Ersatzlösungen, zu Ersatzbefriedigungen. Und das ist nicht in Ordnung. Dann die nächste, die sich hier unreif verhält, Hagar. Sie wurde bisher nie genannt und sie hat jetzt auch keine so große Verantwortung wie Abraham und Sarah, dass sie Gottes Segen verwaltet und vermittelt. Aber auch das Leben von Hagar, auch sie soll Gott ehren. Wo verhält sie sich unreif? Sie wird schwanger und dann... Sie fängt an, geringschätzig über Sarah zu denken. Sie wird hochmütig, überhebt sich über Sarah. Sie hält sich für was Besseres, weil sie bekommt ja ein Kind. Das wird der Erbe sein. Ja, das Kind wird als Kind Sarahs gelten, aber jeder wird wissen, es ist von Hagar. Und sie wird auch Einfluss auf das Kind haben. Vielleicht nicht viel, aber definitiv mehr, als wenn sie gar nichts damit zu tun gehabt hätte. Und Sarah selbst bringt sie in diese Situation. Sarah verhält sich unreif. Aber deshalb schlecht über Sarah zu denken, das ist von Hagar nicht richtig. Sie ist ihre Vorgesetzte. Da muss sie ihr umso mehr Respekt entgegenbringen. Tut sie nicht. Sie wird hochmütig. Das ist falsch und es bringt auch ihr nur Schaden, weil Sarah sitzt am längeren Hebel. Die fühlt sich nämlich im Recht. Und Sarahs Reaktion auf Hagars Überheblichkeit zeigt weiter ihre eigene Unreife, zeigt Sarahs Unreife. Sie scheint hier allen anderen die Schuld zu geben. Nur weil sie schwanger ist, verhält sie sich mir gegenüber nicht korrekt. Abraham, mach du doch was dagegen. Sarah fühlt sich im Recht und beruft sich dabei sogar auf Gott. Abraham, siehst du, was passiert ist? Du bist schuld. Der Herr richtet zwischen mir und dir. Also da muss sie schon wirklich sich sicher sein, dass sie im Recht ist, dass sie sich auf Gott beruft. Aber war es Abrahams Schuld? War es seine Idee? Sarah ist sich keiner Schuld bewusst. Schuld sind immer die anderen. Und dann, Sarah fängt an, Hagar zu schikanieren. Sie demütigt sie. Sie zeigt ihr, wie hier die Hackordnung ist. Aber ist der Konflikt gelöst, wenn der Stärkere den Schwächeren einfach eingeschüchtert hat? Nein, der Konflikt ist nicht gelöst. Nur der Stärkere hat dann vielleicht seine Ruhe. Und Abraham, was mit ihm? Ist er wirklich unschuldig? Also er macht in dem ganzen Kapitel ja irgendwie fast nichts. Und letztlich ist das auch mit ein Problem. Er ist passiv. Aber er hatte eine Verantwortung. Er sollte Verantwortung übernehmen. Und er hätte verantwortungsvoller auf diese Situationen eingehen sollen. Er hätte fragen sollen. Ja, was ist denn richtig? Was sollen wir denn tun? Und was nicht? Er hätte das fragen und überlegen sollen. Er hätte aktiv agieren sollen und nicht nur passiv reagieren, nach dem, was die anderen halt so wollen. Aber so holt er sich den Streit ins eigene Haus. Er war zu leichtfertig, hat sein Leben vor Gott vielleicht ein bisschen schleifen lassen. Das war nicht gut. Auch für ihn entstehen daraus Sorgen und Kummer. Und am Ende verliert er fast seine Magd und mit ihr seinen noch ungeborenen Sohn. Weil Hagar flieht, der einzige Ausweg scheint ihr zurück in die Heimat Ägypten. In diese Richtung war sie unterwegs, auf dem Weg nach Schur. Schur liegt kurz vor Ägypten oder irgendwo in die Richtung vor Ägypten. Sie wollte zurück in ihre Heimat. Und auch da kann man überlegen, ja, war das jetzt wirklich klug, was sie da gemacht hat? Ich meine, wir wissen nicht, wie genau Sarah sie demütigte. Es wird jetzt wahrscheinlich nicht nur ein einziger gemeiner Spruch gewesen sein. Und es wird auch, in Anführungszeichen, nur über einen Zeitraum von maximal ein paar Wochen bis zu ein paar Monaten gewesen sein. Und wenn man sich mal überlegt, was Sarah ihr angetan haben könnte, was einem da also einfällt, da mag es schon verständlich sein, dass sie flieht. Aber A, war es extrem gefährlich, in der damaligen Zeit als Frau alleine und schwanger nach Ägypten zu ziehen, durch eine Wüste durchzumüssen, mit extremen Wetterbedingungen, mit wilden Tieren und vielleicht Banditen. Also da wird ziemlich sicher Sarah an sich das kleinere Übel gewesen sein. Aber für Hagar in dieser Situation war Sarahs Demütigung unerträglich. Und das vielleicht wegen ihrem Hochmut. Für einen hochmütigen Menschen ist jede Demütigung wie Gift. Und B, war es von Hagar auch einfach nicht richtig zu fliehen. Verständlich ja, aber trotzdem nicht in Ordnung, ihren Dienst zu quittieren. Das ist Arbeitsverweigerung, Gehorsamsverweigerung. Auch da hätte es andere Lösungen gegeben. Es hätte andere Wege gegeben, um eine Lösung herbeizuführen. Und Hagar brauchte dann erst diese Begegnung mit Gott, damit sie sieht, bei wem sie sich auch da schon hätte Zuflucht nehmen können. Und dann sehen wir hier überall, aus unreifen, ungeistlichen Wegen wachsen immer mehr Schwierigkeiten und Probleme. Und das vor allem, wo auch schon Schwierigkeiten da sind. Aber was tut man? Was tun sie? Man greift zum Ersatz. Man flieht zum Ersatz. Man versucht mit bestimmten Mitteln das zu erreichen, von dem man denkt, dass es gut ist. Und manchmal ist das Ergebnis gut oder sogar das, was Gott letztendlich gewollt hat. Manchmal fühlt es sich aber auch nur im ersten Moment gut an. Und selbst wenn es das ist, was Gott langfristig will, wenn die Mittel, nach denen man gegriffen hat, nicht richtig waren, dann war es nicht richtig. Auch wenn der Ersatz funktioniert hat, war der Ersatz nicht richtig. Wo greifen wir zu Ersatzlösungen, zu Ersatzbefriedigungen? Und denken dabei manchmal unbewusst, dass wir dabei im Recht sind. Da erfährt ein Mann keine Befriedigung von seiner Frau, deshalb greift er zu Pornografie. Oder da ist eine Frau, die denkt, Gott schenkt mir keinen Mann. Deshalb flüchte ich mich in romantische Fantasien. Man verschweigt eigene Fehler, stellt sich nicht seiner Verantwortung, damit man nicht an sich arbeiten muss. Man macht sich lieber schöne Gedanken, statt sich der Realität zu stellen. Und es können dann auch fromme Dinge sein, wo das Ziel absolut gut und richtig ist, aber man trotzdem mit eigenen und rein menschlichen Mitteln nachhelfen will. Man versucht mit allen Mitteln, oder dann auch eben nur mit rein menschlichen Mitteln, versucht man, Leute für Jesus zu gewinnen, ohne zu fragen, ob diese Mittel auch gottgemäß sind. Ob es Mittel sind, die Gott geboten hat, oder ob er sie überhaupt akzeptabel findet. Und das Hauptproblem ist jedes Mal, Gott wird nicht wirklich dabei mit einbezogen. Er wird außen vor gelassen. Man versucht es selber mit rein menschlichen Mitteln. Aber du kannst von Gott Erfüllung erwarten. Mit allem zu ihm kommen, ehrlich vor ihm werden. Und das braucht oft Zeit. Manchmal auch viel Zeit. Und dann musst du manchmal jahrelang ausharrend das Richtige tun, bevor Gott Segen aus deinen guten Entscheidungen wachsen lässt. Und das kann passieren, also auch positiv gesehen gilt, was du sähst, wirst du ernten. Aus guten Entscheidungen kommen gute Dinge hervor. Überleg dir mal zum Beispiel, worin endet es, wenn du jedes Mal bei einer Versuchung widerstehst und du stattdessen betest? Die Versuchung wird irgendwann kleiner werden und du wirst siegreich sein. Glaubensleben. Und das gilt auch bei vielen anderen Sachen. Überleg dir, zu was führen die vielen kleinen guten Entscheidungen, die ich treffe. Bleib auf Gottes Wegen. Verlass nicht den Weg der Verheißung. Galater 6, Vers 8 und 9 heißt es, wer auf das Fleisch sät, wer nur auf menschliche Möglichkeiten vertraut, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns also im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Abraham, Sarah und Hagar, sie haben auf Fleisch gesät. Sie haben nur auf menschliche Möglichkeiten vertraut und nicht alles von Gott erwartet. Sie haben zum Ersatz gegriffen, zu den eigenen Mitteln. Und sie ernten Verderben. Sie ernten immer mehr Schwierigkeiten. Es ist eine schädliche Unreife, die wir hier sehen. Und für alle erwächst daraus Schaden und Leid. Und das wollen wir jetzt noch einmal genauer anschauen, dieses Leid mit dem zweiten Punkt, die Leidtragenden. Und da gehen wir nochmal zurück zu Sarah. Von ihr ging ja die ganze Sache aus. Und sie hatte sich ihre Lösung am Anfang vielleicht noch so schön vorgestellt. Ah, das wird toll. Bald kann ich ein Baby in den Armen halten. Aber irgendwie hat es nicht geklappt. Die anderen machen nicht so mit, wie sie es sollten. Die Magd wird aufmüpfig. Was erlaubt die sich? Sarah sieht ihre Stellung bedroht. Plötzlich ist der Plan doch nicht mehr so gut. Jetzt hat mir meine eigene Magd was voraus und wie sie es mir unter die Nase reibt. Für Sarah führt diese ganze Sache zu einem emotionalen Chaos, zu einem Machtkampf, zu Beziehungsproblemen bis hinein in die Ehe. Ihr Gespräch mit Abraham, das klingt alles andere als freundlich und liebevoll. Und auch ihr letzter Versuch, das Problem einfach zu unterdrücken, wegzujagen, es zu besiegen, das funktioniert nicht. Hagar und auch später der Ismael, die bleiben vorerst ein Teil des Haushalts. Die beiden bleiben weitere 14 Jahre im Zeltlager Abrahams. Sarah behält eine bleibende Erinnerung an ihre Fehler. Sie wird ständig damit konfrontiert. Und selbst wenn nicht, sie hatte sich Hagar gegenüber schuldig gemacht und sie hat damit gegen Gott gesündigt. Selbst wenn es ihr nicht schlecht damit geht, das ist ein Problem. Sie hat ein Problem und zwar ein Problem, das sie nicht selbst aus der Welt schaffen kann. Sie muss Buße tun und sie muss Vergebung empfangen und dann lernen, Gott zu vertrauen und nach seinen Geboten zu leben. Sie braucht Gottes Gnade. Wo leidet Abraham unter seiner Unreife und unter der anderen? Auch er hat zwischenmenschlichen Ärger, Eheprobleme und das, wo er doch genau das getan hat, was seine Frau wollte. Und es hätte auch andersrum sein können. Er will irgendwas, Sarah zieht mit, erfüllt ihm seinen Wunsch, aber es war nicht gut, gar nicht gut, was er sich gewünscht hat. Und es führt zu Schwierigkeiten und zu Unzufriedenheit bei allen Beteiligten. Aber so hat er sich das gar nicht vorgestellt. Aber was hätte er denn da machen sollen? Hätte er es überhaupt verhindern können? Was wäre denn passiert, wenn er nicht gefragt hätte, was wollen die anderen, sondern ja, was ist einfach richtig, dass wir es tun, was will Gott? Hätte er dann darauf kommen können, dass Sex mit Hagar und mit ihr Kinderzeugen nicht das ist, was Gott eigentlich wollte? Also damals war das nicht so klar. Es war eine geläufige und anerkannte Sache, bei niemandem verpönt. Und hat Gott Polygamie überhaupt verboten? Wir lesen später von David, dass er mehrere Frauen hatte. Und das wird nirgends verurteilt. Und es war auch davor nicht explizit verboten. Also wo ist das Problem? Wie hätte Abraham wissen können, dass daraus so viel Ärger wächst und dass es falsch ist? Er hätte den Herrn dazu befragen sollen, beten sollen. Und er hätte betend über Gottes Worte nachdenken sollen, intensiver drüber nachdenken sollen. Und dann ja, dann ist es so, Gottes Wort auszulegen und richtig anzuwenden, das ist komplex und ist nicht immer völlig offensichtlich. Hier, da hatte Abraham die Verheißung von Gott. Gott sagte ihm, ich werde dich zu einer großen Nation machen. Du wirst Nachkommen haben. Das allein angewendet auf seine Zeit und auf seine Situation könnte bedeuten, du kannst auch mit deiner Magd Kinder bekommen. Aber wenn er noch weiter drüber nachgedacht hätte, er noch anderes Passendes dazugenommen hätte, was Gott bis dahin offenbart hat, dann hätte er auf die Schöpfung kommen können. Die Berichte darüber, die wir in der Bibel haben, die wurden seit Adam wahrscheinlich mündlich weitergegeben. Ich denke, dass Abraham diesen Schöpfungsbericht kannte. Und er kannte, denke ich, auch die Aussage Gottes in 1. Mose 2, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Damit begründet Gott die Einehe. Das ist seine Schöpfungsordnung. Und rein sprachlich gesehen ist das kein Verbot gegen Polygamie, nein. Im strengen Sinn ist das sprachlich gesehen noch nicht mal ein Gebot der Einehe. Aber trotzdem klare Aussage Gottes, ich gebe euch diese Ordnung mit, dass ein Mann und eine Frau lebenslang exklusiv miteinander leben und verkehren sollen. Und wenn das Gottes Schöpfungsordnung ist und er mir jetzt einen Nachkommen verheißt, dann wird er das vermutlich entsprechend seiner eigenen Ordnung tun. Ein Ehepaar wird zusammen ein Kind bekommen. Hätte Abraham darauf kommen können? Schwierig, aber ja, hätte er. Und vielleicht wusste er es auch, aber er sagt nichts. Vielleicht wollte er keine Diskussion mit Sarah anfangen. Vielleicht hätte er Sarah aber auch schnell überzeugt gehabt. Hier, Sarah, wir müssen Gott vertrauen. Er hat uns Nachkommen verheißen, weil wir sind doch eins, ein Ehepaar. Das hatte Gott sich doch so ausgedacht. Lass uns Gott vertrauen. Und ja, auch das wäre Arbeit und Anstrengung gewesen. Die Gespräche darüber, die Aussagen Gottes, sich da rein zu vertiefen. Es wäre anstrengend gewesen. Aber sie hätten sich damit viel Ärger erspart. Und dann ist da natürlich Hagar. Sie kriegt am meisten ab. Die Demütigungen ihrer Herren, was sie dazu bringt zu fliehen, ihr einziger Ausweg, durch eine trostlose und lebensfeindliche Wüste, schwanger und völlig auf sich gestellt. Da wollte ich nicht in ihre Haut stecken. Und so kriegen die, die weiter unten stehen, die kriegen meistens die schlechten Entscheidungen am meisten zu spüren. Wer Macht oder Geld hat, der kann es sich leisten zu sündigen. Der kann es sich leisten, unreife Entscheidungen zu treffen. Er wird es nicht so sehr spüren. Er kann seine Mittel einsetzen. Das heißt nicht, dass Hagar völlig unschuldig ist, aber insgesamt ist auch ihr Leid eine Folge aus diesen mehreren Handlungen, wo sich keiner unter Gottes Herrschaft stellt. Und ähnlich wird es auch im Leben Ismaels sein, das Gott hier schon vorzeichnet. In Vers 12. Er wird ein Rabauke sein, ein Störenfried, der nirgends so richtig reinpasst. Alle gegen ihn und er gegen alle. Vielleicht, weil auch er ganz unten steht. Von Anfang an missverstanden, man weiß es nicht. Aber dieser Kampf mit allen und er und alle gegen ihn, bei manchen ist das so. So was gibt's bis heute. Vielleicht fällt uns da auch der ein oder andere ein. Einer, der überall aneckt und nirgendwo reinpasst. Wo es aber immer irgendwie an beiden Seiten liegt. Und man fragt sich, warum? Letztlich, wenn an mehreren Stellen von Gottes Weg abgebogen wurde oder das in massiver Weise getan wurde, dann häuft sich sowas. Da kommt da viel zusammen. Und ja, was gilt es da zu tun? Was hätten die Einzelnen tun sollen in den Schwierigkeiten, in denen sie stecken? Sarah, kinderlos und von den eigenen Sklaven ausgelacht. Hagar, selbst eine Sklavin, die unerträglich behandelt wird von denen, die sie besitzen. Abraham, der solche Schwierigkeiten unter die Füße bekommen soll. Und dann Ismael, der in solche Verhältnisse reingeboren wird. Was sie alle brauchen, ist Durchhaltevermögen. Dass sie auch in den schwersten Umständen sagen, ich bleibe auf den Wegen Gottes. Ich bleibe bei dem, was er verheißen hat. Und egal, was jetzt ist, ich werde dabei das Richtige tun. Ich klammere mich an diesen Gott, weil er schenkt Ausdauer. Und ich muss gar nicht alles selbst lösen. Ich muss auch das Durchhaltevermögen nicht selbst aufbringen. Ich muss nicht schon für alles in den nächsten 2 Wochen dafür einen Plan haben und dafür die Kraft haben. Ich kann zu ihm kommen und von ihm die Kraft bekommen, durchzuhalten, Tag für Tag. Und dann einen Tag nach dem anderen machen. Sich an Gott klammern, jeden Tag aufs Neue, mit der Kraft, die da ist. Und dann nicht versuchen, durch irgendwelche falschen Mittel das zu erreichen, was ich denke, unbedingt zu brauchen. Und dann ist es so, dass ich manchmal, wenn ein Wunsch unerfüllt bleibt, das ganze Denken verzerrt wird. Manch einer, der reich werden will, der beginnt irgendwann die Vorteile der Armut zu preisen. Er macht eine Tugend daraus, schafft es aber eigentlich einfach nicht, reich zu werden. Oder eine, die sich Kinder wünscht, fängt irgendwann an, schlecht über Kinder und Kinderkriegen zu reden, weil sie es nicht ertragen kann, dass sie keins hat. Und so ändert sie ihr ganzes Wertesystem. Sie tut das als Schutz, um nicht weiter enttäuscht zu sein. Aber nein, auch dann geht es darum, auch innerlich auf Gottes Wegen zu bleiben. Dabei zu bleiben, das Richtige zu tun und Richtiges als richtig anzusehen, Gutes als gut, eben auch dann, wenn du es nicht hast. Sonst fliehst du vor der Realität und suchst dir Ersatzbefriedigungen. Und manchmal ist die Realität hart, viel zu hart. Auch zu hart, dass wir es alleine ertragen könnten. Aber auch dann wirst du nicht mit Ersatzbefriedigungen weiterkommen. Du musst dann umso mehr dich an Gott klammern und an seine Verheißungen. Wenn er gesagt hat, ich lass dich nicht alleine, dann lässt er dich nicht alleine. Wenn er gesagt hat, kommt her zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen, so will ich euch erquicken und ihr werdet Ruhe bei mir finden für eure Seelen, dann komm zu ihm und lebe mit ihm. Und er wird dich erfüllen, dich stärken, dir Ruhe geben. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Er hat seinen Plan. Und der Plan hört nicht auf, auch wenn gerade alles in dir schreit, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich will weg. Er wird tun, was er verheißen hat. Und er hat Gutes verheißen. Segen, Leben im Überfluss. Warte darauf. Sehe auf geistliche Dinge. Dann wirst du von seinem Geist ewiges Leben ernten. Leben im Überfluss. Bleib auf dem Weg der Verheißung, auch wenn Leid und Schwierigkeiten da sind. Wir sehen, wie Abraham, Sarah und Hagar leiden. Sie leiden unter anderem auch, weil sie diesen Weg immer mehr verlassen oder verlassen haben. Und sie machen es damit nur schlimmer. Und dann ist da aber dieser Gott, der sich in all das hineinbegibt. Und er so weise und fürsorglich seine Fäden da reinspinnt, bei jedem Einzelnen, dass er mit ihnen zum Ziel kommt. Und das wollen wir uns jetzt noch in einem dritten Punkt anschauen, Gottes unglaubliche Fürsorge. Und bei der Predigtvorbereitung diese Woche dachte ich zwischendurch, boah, irgendwie ist das wirklich auch mit eins der traurigsten Kapitel in der ganzen Bibel. Und dann aber gleichzeitig eins der hellsten und ermutigendsten Kapitel. Weil Gott entzieht sich all dem nicht. Es wird ihm nicht zu bunt, nicht zu schwierig und nicht zu sündig, was hier passiert. Sondern was tut er? Langsam und geduldig, weise und fürsorglich begibt er sich da rein. Er zieht nicht einfach bei jedem direkt einen Schlussstrich, sondern er wird alles so führen, dass am Ende irgendwie alles Sinn gehabt haben wird und dass am Ende Gerechtigkeit da sein wird. Er ist mit Hagar, er löst einen Teil ihrer Probleme, hilft bei den anderen Problemen und er will auch Sarah und Abraham segnen und sie bearbeiten, segnen, bearbeiten. Weil was ist bei ihnen? Sarah und Abraham, sie müssen weiter auf ihren Sohn warten. In weiteren Kapiteln. Gott setzt sie auf die Wartebank. Aber er tut das nicht, um sie zu ärgern, sondern er tut es aus Liebe. Gott hat Pläne mit ihnen. Und nicht nur mit Abraham, auch mit Sarah. Sie ist nicht einfach nur die Frau von. Gott will auch sie lehren. Gott will, dass sie lernt, ihm zu vertrauen. Und sie soll ein Vorbild werden für andere. Ein Vorbild des Glaubens, ein Vorbild der Treue. Und dazu müssen sie warten, alle beide, ganzheitlich wachsen. Gottes Pläne mit ihnen enden nicht, weil sie hier den Weg seiner Verheißung verlassen haben. Er verwirft sie nicht. Aber sie müssen warten und dabei die Gottesbeziehung einüben. Und dann wird er seine Verheißung an ihnen erfüllen. Er wird es tun, er wird sie segnen. Und dann Hagar, was ist mit ihr? Gott wendet sich ihr ganz besonders zu. Den Niedrigsten wendet sich Gott ganz besonders zu. Er führt Hagar zurück. Sie soll zurückgehen zu ihrer Herrin, das Richtige tun, auch wenn es schwer ist. Aber erst nach der Begegnung mit Gott selbst ist es ihr möglich, dass sie es auch tut. Und dann bekommt Hagar diese unglaubliche Gottesoffenbarung hier. Sie, eine einfache Magd, wird von Gott aufgesucht. Nicht zu dem Hauptsegensvermittler, nicht zu Sarah, sondern zu ihr kommt Gott, der Allmächtige. Und er fragt nach, sieht ihre Probleme, stärkt sie darin, auch diese Schwierigkeiten aushalten zu können und verheißt ihr, Gutes zu tun. Und sie darf in all dem Gott kennenlernen. Das ist ihr die größte Ermutigung, der größte Gewinn, das, wovon sie redet. Sie redet davon, nicht von den anderen Sachen, aber sie redet davon, du bist ein Gott, der mich sieht. Das nahm sie mit, diesen Gott, der hier ihr so wertvoll wird, dass er all ihre Schwierigkeiten übertrumpft und auch den materiellen Segen, der ihr verheißen wird, übertrumpft. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist alles, was zählt. Und dann ja, dann führt Gott es hier so, dass aus diesen schlechten Entscheidungen Gutes entsteht. Ohne das alles hätte es Ismael nicht gegeben. Aber Gott will, dass er lebt. Es ist besser, dass er lebt, auch trotz der Schwierigkeiten. Und ohne all das wäre Hagar nicht so reich beschenkt worden. Sie hätte Gott nicht so kennengelernt, wäre niemals so begeistert worden von ihm. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und ohne all das hätten nicht unzählig viele Menschen Trost empfangen durch Gottes Eingreifen hier bei Hagar. Du bist ein Gott, der mich sieht. Es ist der gleiche Gott heute. Vor 2 Jahren war genau das die Jahreslosung. Auch heute machen Leute Erfahrungen mit diesem Gott und sie merken, er hat Hagar gesehen und er sieht mich. Was für ein Trost. Und selbst wenn ich es nicht immer erlebe, er hört nicht auf, mich zu sehen. Das hat er bei Hagar auch nicht getan. Und dann kann Hagars Gott, dein Gott, zu einem wirklichen Trost werden. Er selbst kann das sein für dich. Oder auch wenn bei dir Ähnliches passiert wie letztendlich bei Hagar. Das Segen daraus entsteht für andere, Trost für andere. Vielleicht machst du schlimme Erfahrungen, hast schlimme Erfahrungen gemacht. Aber Gott wird mit dir sein. Er wird dir beistehen. Und dir da insofern raushelfen, dass du trotzdem in ihm seine Freude haben darfst. Und das kann zum Trost werden für andere. Was für ein großes Zeugnis ist es, wenn du Gott liebst, ihm ergeben bist, obwohl Schwierigkeiten da sind. Du zeigst damit, dass es Dinge gibt, die viel wichtiger sind als Gesundheit, als Geld oder Kontrolle. Du zeigst den Menschen, dass Leid und Schmerz hier auf Erden geduldig ertragen werden können, weil du weißt, dass du die Ewigkeit ohne Leiden verbringen wirst. Und wenn du dann einmal deinem Vater im Himmel begegnest, dann wird dein Lohn groß sein. Also halte noch etwas durch. Er ist ein Gott, der uns sieht. Ein Gott, der Hagar sieht. Der dich sieht. Und er hat einen Plan. Deshalb verlass nicht den Weg der Verheißung. Möge Gott dir begegnen, wie er Hagar begegnet ist. Und möge er dich segnen, wie er sie gesegnet hat. Amen. Ich wünsche euch allen noch einen gesegneten Sonntag und eine gesegnete Woche und würde euch gern noch den Segen Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.